Es ist wieder Zeit für Beyond. Es geht in die Tiefe.
Also ich bin Geschäftsführer der Austrian Business Agency. Wir brauchen eine klare Strategie, aber wir brauchen die Flexibilität, dass wir diese Strategie quasi, ich würde fast sagen wöchentlich, in unserem Montagsschiff fix neu ausrichten und adaptieren und anpassen, weil es einfach so unplanbar geworden ist.
Also erste Folge von Decoding Brands Beyond. Das geht wieder hinter die Kulissen, das geht wieder in die Tiefe, das wisst ihr auch genau. Und vielleicht ist die folgende Folge meine fieseste Folge, denn ich konfrontiere meinen Gesprächspartner mit allerhand allgemeiner Vorurteile, stelle seine Branche unter anderem als bürokratisch, verstaubt, langsam und auch politisch dar. Und auf der anderen Seite, also mir gegenüber, erträgt das nicht nur jemand, sondern auf der anderen Seite wartet mit René Tritscher jemand, der mit seinem Team genau gegen diese Vorurteile kämpft und agiert. René ist nämlich Geschäftsführer von der ABA, der Standortagentur bzw. Wirtschaftsförderung von Österreich, nämlich der Austrian Business Agency. Und in unserem Talk berichtet er von dem notwendigen Change, den seine Agentur unter seiner Führung durchläuft und warum Corona und ein Visionspapier diesen Change damals verursacht hatte. Wir reden dann über allerhand Balanceakte, die er handeln muss, wie zum Beispiel in einer Agentur diverse Anspruchsgruppen zu adressieren, aber gleichzeitig auch an ein voneinander lernendes Team zu kreieren und zu sein. Und wir sprechen auch über die neue progressive und für diese Branche untypische Kultur, die er eingeführt hat und natürlich auch, wie ihm Markenführung dabei geholfen hat. Für mich ist es ein absolutes Must-Listen für alle die glauben, man kann in traditionellen Branchen nicht auch innovativ sein, und mit der Empfehlung würde ich sagen, viel Spaß bei der Folge mit der ABA und mit René Tritscher. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück. Es geht wieder in die Tiefe. Das habt ihr gerade schon in der Anmoderation gehört. Und mir gegenüber sitzt virtuell der liebe René Tritscher. Hallo René, guten Morgen.
Hallo Colin, schönen guten Morgen aus Wien.
Ja, wunderbar. Schön, dass du da bist, und ich möchte direkt reinstarten. Du weißt, du hast ein paar Einstiegsfragen, die du beantworten musst, und ich würde heute mal damit starten. Mit welchem einen Wort würdest du dich denn beschreiben, wenn du nur ein einziges Wort hättest?
Ich glaube, das Wort, das mich am besten charakterisiert, ist aktiv. Letztens hat jemand zu mir gesagt, der muss immer was tun. Ja? Also mein Thema ist eher, ich muss mal zur Ruhe kommen. Aber ich liebe diesen aktiven Status, beruflich, privat. Das ist einfach für mich so, ich glaube, es ist angeboren, und ich habe es noch ein bisschen verfeinert im Laufe meines Lebens. Ja.
Passt ja ganz gut, dass wir natürlich dann im Podcast sitzen, auf jeden Fall. Also muss immer irgendwas machen, immer irgendwie gefordert werden. Und heute fordern wir dich über einen Podcast. Passt deine Lieblingsmarke aus deinem aktuellen Leben denn vielleicht dazu? Einfach mal reingefragt. Kann auch was völlig anderes sein. Was ist deine Lieblingsmarke aktuell?
Ist ein bisschen skurril, aber es ist Coca-Cola. Ich glaube, ich habe das aus meiner Kindheit drüber gerettet, weil ich habe als Kind wahnsinnig viel Coca-Cola getrunken. Da war die Diskussion um Zuckergehalt und so noch nicht so intensiv wie heute. Ich trinke heute kein Coca-Cola mehr, also fast keins, wenn dann Cola Zero hin und wieder. Ja. Aber die Marke hat es irgendwie geschafft, weil sie so zeitlos und für mich noch immer eine gewisse Eleganz und trotzdem Coolness ausstrahlt. Also irgendwie bin ich da ein bisschen kleben geblieben in meiner Kindheit, denke ich mal.
Nachvollziehen. Da haben wir übrigens auch mal eine Folge aufgenommen, fällt mir gerade ein, auch mit dem Wiener Kollegen in der Tat. Also von daher, da haben wir eine österreichische Sicht auf die Marke Coca-Cola bekommen, ganz offiziell. Also auch sehr interessant. Muss ich auch gerade dran denken, wo du es sagst. Das ist deine Lieblingsmarke. Jetzt haben wir, genau, das ist immer noch, also aktuell auch deine Lieblingsmarke.
Also ja, ich finde einfach diese alten Flaschen auch, diese kleinen 02 oder was die sind, 03. Also die haben einfach für mich so eine Form, die nimmt man in die Hand. Ich trinke es dann nie, aber ich würde mir am liebsten die Flaschen zu Hause eigentlich aufstellen, weil sie mir so gut gefallen. Und der Schriftzug, das hat sowas Unsterbliches für mich irgendwie, ja. Also es ist einfach konstant, punktuell weiterentwickelt, aber noch immer wieder erkennbar. Also für mich hat die Marke das irgendwie geschafft, mich zu begleiten, obwohl ich das Produkt eigentlich nicht mehr bevorzuge. Es ist ganz interessant, aber mir gefällt es noch immer, wenn ich sehe, ja.
Sehr gut. Jetzt muss ich aber trotzdem fragen, ist jetzt deine Lieblingsmarke aktuell oder hast du da noch eine andere? Und das wäre deine Kindheitslieblingsmarke?
Naja, die Kindheitslieblingsmarke ist eigentlich Eskimo. Ja? Also Eskimo ist, wir sind ja damals, also zu meiner Zeit, in meiner Kindheit sind wir Eskimo-Eis einkaufen gegangen. Nicht irgendein konkretes Produkt, sondern bei uns gab es Eskimo und Schöller. Und Eskimo war irgendwie mit dieser blau-weißen, diese rote Schrift und dieser blaue Hintergrund, das war so für mich, ist das heute noch Sommer-Feeling. Ich esse halt auch kein Eis mehr, aber Eskimo-Eis war auch so ein, ja, das war einfach jeden Tag, hat mich das wirklich begleitet, ja. Und Eskimo-Eis esse ich heute auch noch hin und wieder, aber heute kauft man sich halt dann ein Twinny oder, weiß nicht, ein Cornetto, kein Eskimo-Eis mehr.
Ja, stimmt. Habe ich aber die Geschichte habe ich auch schon öfter mal gehört. Sehr schön. Na gut, dann haben wir eine spannende Mischung aus Lieblingsmarke aktuell und Lieblingsmarke der Kindheit. Dann gehen wir mal so ein bisschen in Richtung deines professionelleren Lebens sozusagen. Und da wäre meine Frage natürlich, wie würdest du dich in einem Satz beschreiben oder besser gesagt deine Tätigkeit in einem Satz beschreiben, wenn du deine offizielle Position nicht nennen dürftest?
Ich bin der Manager der Vertriebs- und Kommunikationsorganisation der Republik Österreich. Wir verkaufen Österreich nach außen und wir holen die Kunden nach Österreich rein. Und unser Produkt ist der Standort, ganz allgemein.
Das ist, geht schon sehr, sehr nah jetzt in die professionelle Sicht. Und da darfst du jetzt auch nochmal starten. René, wer bist du? Was machst du eigentlich? Jetzt darfst du mal alles rauslassen.
Also ich würde sagen, ich bin jetzt vom Typ her, ich bin Österreicher, aber vor allem Steirer. Also in Österreich ist man ja immer auch aus einem Bundesland und da ist man besonders stolz drauf. Also die Wurzeln sind mir einfach auch wichtig, auch wenn ich selten noch in die Steiermark komme. Das ist so eher der mediterrane Teil Österreichs, also der Süden.
Man
sagt, wir sind eher schon Italiener oder Kroaten oder Slowenen, ja. Aber trotzdem noch Österreicher. Ich bin ausgebildeter Jurist, aber ich würde sagen, ich bin eher ein untypischer Jurist. Ich habe eine Zusatzausbildung in europäischer Wirtschaft. Und habe mich eigentlich immer schon für Wirtschaft, Unternehmen, das ganze Umfeld interessiert. Ich glaube, ich bin ein sehr sportlicher Typ. Ich bin eher ein lockerer Typ, auch, glaube ich, als Führungskraft. Bin aber sehr konsequent und jemand, mit dem man auch mal lachen kann. Ja, also das ist so, glaube ich, die Mischung, die mich am besten charakterisiert. Und genau, ich habe eigentlich begonnen in der Interessenvertretung. Ich habe immer für Unternehmen gearbeitet, in der gesamten Wirtschaft, Telekommunikation, Medien, IT, Einzelhandel, Großhandel, internationaler Handel. Ja, ich habe ein relativ breites Spektrum der Wirtschaft schon gesehen und das finde ich auch spannend. Ich bin gern Generalist, aber dann doch im einzelnen Projekt auch sehr gern tief in der Materie drin. Das macht mir auch Spaß.
Super. Was machst du offiziell als Position gerade? Wo bist du unterwegs?
Also ich bin Geschäftsführer der Austrian Business Agency. Das ist eine, glaube ich, weltweit ziemlich einzigartige Konstruktion als GmbH. Wir sind eine GmbH, die Eigentümer ist die Republik Österreich. Und wir versuchen, internationale Unternehmen davon zu überzeugen, dass sie in Österreich investieren und in Österreich ein Unternehmen gründen. Und wir versuchen, internationale Arbeitskräfte und Fachkräfte zu überzeugen, dass es in Österreich am schönsten zu leben ist und am besten zu arbeiten. Und wir versuchen, internationale Filmproduktionen davon zu überzeugen, dass es am sinnvollsten und am besten ist, in Österreich zu drehen und nicht irgendwo anders. Das heißt, wir sind eine Standortagentur, wie wir sagen, und wir sind im internationalen Wettbewerb mit anderen Agenturen, die eben behaupten, dass es in Deutschland oder in der Schweiz oder in Singapur oder in Kanada besser wäre, diese Dinge zu machen. Und ja, da versuchen wir jeden Tag unsere Kunden zu überzeugen. Und das ist eine recht spannende Aufgabe, weil in der Konstruktion mit diesem vielfältigen Portfolio gibt es eigentlich keine andere Agentur weltweit, die so ein breit gefächertes Spektrum und so viele Kundengruppen auch hat. Also es ist eine schöne Herausforderung, aber auch eine spannende und herausfordernde Aufgabe.
Beschreib mal kurz, ich glaube, ihr habt ja drei Säulen, wenn ich mich recht erinnere, bei der Austrian Business Agency. Was sind diese drei Säulen nochmal, dass man es einmal ganz für sich auch nochmal dargestellt hat?
Genau. Ganz kurz, die erste ist Invest in Austria. Da geht es darum, internationale Unternehmen vom Standort Österreich zu überzeugen, damit die in Österreich eine Produktion machen, dass sie forschen in Österreich oder einfach ein kleines Vertriebsbüro oder in einer Endausbaustufe auch das Headquarters in Österreich eröffnen. Das zweite ist Work in Austria. Da geht es darum, internationale Forscherinnen zum Beispiel oder IT-Spezialisten aus der ganzen Welt anzusprechen, damit die beim österreichischen Unternehmen in Österreich arbeiten und nicht irgendwo anders. Und das dritte ist Film in Austria, unsere Hollywood-Abteilung, wie ich immer sage. Da versuchen wir internationale Filmproduktionen, sei es von internationalen Streamern wie Netflix, Amazon Prime oder anderen, oder aber klassische Hollywood-Produktionen oder auch Bollywood-Produktionen aus Indien nach Österreich zu holen. Also das sind unsere drei Bereiche und es geht immer um die Kommunikation der Standortvorteile Österreichs gegenüber den Kunden. Also die Kunden zu überzeugen, dass Österreich die beste Wahl ist für ihr Projekt. Und das zweite ist dann nicht nur zu kommunizieren und Marketing zu machen, sondern die Kunden dann wirklich Schritt für Schritt auf ihren Weg nach Österreich zu begleiten bei allen Themen, die sie haben, allen Wehwehchen und das immer der erste Ansprechpartner zu sein und für alle Themen letztendlich und Probleme, die auch oft auftreten bei so einem großen Projekt, auch Lösungen zu finden. Also es geht immer, eigentlich in jeder Phase des Projekts gilt es, Lösungen zu finden. Und das Ziel ist, dass die Leute dann nach Österreich kommen am Ende des Tages. Ja, auf diesem Weg nach Österreich die Stolpersteine wegzuräumen und ganz einfach den Kunden immer einen Schritt weiter zu helfen.
Da kommen wir später nochmal drauf zurück. Jetzt gehe ich ein bisschen links und rechts, nur eine so ein bisschen, um den allgemeinen Teil auch abzuschließen. Wie viele Leute seid ihr? Wie kann man sich das vorstellen?
Wir sind sehr schlank aufgestellt. Wir sind stark gewachsen. Wir sind jetzt seit 40 Jahren Betriebsansiedlungsgesellschaft, also Invest in Austria. Seit 20 Jahren auch Film in Austria. Da sind wir ungefähr 25 Leute gewesen vor 5-6 Jahren, wo ich eingestiegen bin und dann kam dieser Fachkräfteteil dazu und wir haben auch andere Aufgaben bekommen. Und jetzt sind wir schon über 50 Mitarbeitende. Das ist natürlich ein steiles Wachstum. Ich sage immer, Work in Austria ist unser Startup im Unternehmen. Da sind sehr, sehr viele junge, neue Leute gekommen. Es war auch ein kultureller Change, können wir vielleicht später noch besprechen. Aber wir sind jetzt knapp über 50, sind administrativ sehr schlank aufgestellt, Hauptteil noch immer Investitionen, aber mittlerweile auch schon fast so viele Leute im Fachkräftethema und Film ist eine kleine, feine Abteilung mit 3 Mitarbeitenden. Ja. Wir sind sehr schlank aufgestellt, sind 5 Leute nur in der Administration. Also ja, wir sind wendig, schnell.
Da kommen wir auch nochmal drauf zurück. Was war deine Lieblingsfilmproduktion der letzten Jahre, die ihr vielleicht akquiriert habt sozusagen nach Österreich?
Oh, da gibt's viele. Wir hatten jetzt im Vorjahr, das war mein persönliches Highlight, weil ich auch die Schauspielerin sehr mag, Kate Winslet mit The Regime. Das ist eine Netflix-Serie, die in Wien an 5 verschiedenen Orten gedreht wurde, unter anderem im Schloss Schönbrunn. Sehr empfehlenswert, war einfach faszinierend zu sehen, wie professionell das Team war, wie ist auch Hugh Grant dabei gewesen. Also da hat schon sehr viel Hollywood-Flair auch mitgespielt. Und wenn man das dann so live in Wien erlebt, dann ist das schon ein Highlight. Aber es waren auch viele andere, wie Nicole Kidman und Natalie Portman auch in Wien. Und das Schöne ist, wenn man die Tradition in Wien und die traditionellen Orte, die eine lange Historie hat, dann mit einem modernen Filmsetting irgendwie verbinden kann und dann auch die Leute, die man sonst nur auf der Leinwand sieht oder irgendwo bei einer Premiere vielleicht mal, wenn man die dann live vor Ort in Wien hat, dann ist das schon, ja, schon beeindruckend, ja.
Kann ich auch sehr, sehr gut nachvollziehen. Auf jeden Fall ein spannendes Feld und das bringt mich vielleicht dann auch so ein bisschen zur ersten auch nochmal spezifischeren Frage, die mich auch gerade so ein bisschen beschäftigt, wenn ich dir so zuhöre. Ihr habt ja eben diese 3 Säulen, die ihr auch in eurer Marke jetzt ja auch etwas stärker auch artikuliert habt, da gehen wir dann auch später auch nochmal tiefer rein. Aber mich beschäftigt gerade und euch wahrscheinlich noch mehr eben tatsächlich die Frage, wie sieht's denn eigentlich in diesen unterschiedlichen Bereichen aus? Was passiert da gerade? Wie geht's euch da eigentlich? Weil bei Invest kann ich mir vorstellen, ja, das ist wahrscheinlich so das Brot- und Buttergeschäft. Das ist so das Standardgeschäft, was man aus den Standortagenturen auch kennt. Aber auch da habt ihr sicherlich Herausforderungen aufgrund der ganzen internationalen Verwerfungen, Herausforderungen, was da alles so um euch herum passiert. Work, wie du gesagt hast, ein neues Thema. Thema Fachkräftemangel. Ich habe jetzt gerade vorhin wieder etwas über Dark Factories gehört, also Thema, man möchte gar keine Mitarbeitenden mehr haben, auch aufgrund von Fachkräftemangel. Man setzt jetzt eigentlich auf vollautomatisierte Fabriken in Zukunft auf der einen Seite. Das ist also auch ein Thema, was ständig sich bewegt, was so Arbeitskräfte etc. angeht. Und die dritte Thematik, klar, Film, Fernsehen ist natürlich, ja, denke ich, am Boomen, sich sehr am Bewegen, kann ich auch gut nachvollziehen. Aber es sind ja völlig unterschiedliche Themengebiete und dementsprechend interessiert mich so ein bisschen, ja, wie geht's euch? Was beschäftigt euch gerade?
Also ich glaube, also uns beschäftigt derzeit gerade so extrem viel, weil sich eigentlich in allen drei Geschäftsfeldern unser Geschäft nahezu, also täglich ist übertrieben, aber nahezu wöchentlich ändert. Ja. Also ich nehme das Invest-Thema. Wenn du jeden Tag eine Ankündigung hast, dass jetzt wieder Produktgruppe an Zöllen von 50 oder 20 oder 30% betroffen ist, dann und überlegen die Unternehmen eigentlich wöchentlich neue Strategien, wo sie investieren. Und das ist für uns jetzt, wenn ich mir den Bereich Invest anschaue, ist das Geschäft war bisher ein relativ gut planbares. Wir hatten zum Beispiel Deutschland als wichtigsten Markt für Investitionen in Österreich mit ungefähr einem Drittel unseres Gesamtgeschäftes. Und die deutsche Wirtschaft ist in einer Situation, die herausfordernd ist. Und jetzt kommt dieses ganze Thema zu den ganzen kriegerischen Auseinandersetzungen, die schrecklich sind, kommen auch noch diese erratischen Zolldiskussionen, würde ich fast sagen. Das heißt, wir sind eigentlich damit konfrontiert, dass die Unternehmen ihre Investitionsentscheidungen verschieben, dass externe Faktoren plötzlich auf unser Geschäft einwirken, die völlig unplanbar sind. Das heißt, wir sind gezwungen, eigentlich uns jeden Tag quasi neu auszurichten, zu schauen, wo gibt's für Österreich jetzt wieder neue Vorteile, wo können wir Unternehmen wieder neu helfen. Aber das Geschäft ist sehr, sehr sprunghaft geworden. Das heißt, unsere Antwort darauf ist in allen drei Bereichen, wir brauchen eine klare Strategie, aber wir brauchen die Flexibilität, dass wir diese Strategie quasi, ich würde fast sagen, wöchentlich in unserem Montagsschiff fix neu ausrichten und adaptieren und anpassen, weil es einfach so unplanbar geworden ist und letztendlich wir auch von unseren Kunden hören, dass die Entscheidungszyklen immer kürzer werden. Das heißt, auch für uns als Agentur ist die neue Ausrichtung, die strategische Ausrichtung, die Maßnahmen, die wir machen, auch die Kommunikationsmaßnahmen haben sich völlig geändert beim Fachkräftethema zum Beispiel. Heute, vor 10 Jahren, hat man Editorials geschalten im Print. Heute arbeitet man mit Influencer und Social Media Kampagnen. Es ist überhaupt nicht mehr vergleichbar, das Geschäft. Die Herausforderung ist, wir brauchen Mitarbeitende, die diese neuen Rollen können, die Flexibilität können, die damit umgehen können, dass man in der Früh ins Büro kommt und oft nicht weiß, was am Abend passiert. Das sind schon große Herausforderungen und mein Job ist es ganz einfach, den Leuten trotzdem einen stabilen Rahmen bei uns intern zu geben, weil ich bin überzeugt, die Menschen brauchen in dieser ganzen volatilen Situation einfach auch Sicherheit für sich selbst, ja, und einen klaren Rahmen. Und das ist meine Aufgabe. Wenn es draußen der Wind bläst, dann muss derjenige, der da herinnen sozusagen die Leute führt, schon auch Ruhe ausstrahlen. Aber es ist natürlich schwierig, ja. In Situationen, die wir jetzt haben, wird das Geschäft unberechenbarer. Ich würde sagen, wir müssen mehr Input leisten, um denselben Output zu generieren. Ja, das ist schon, muss man auch offen sagen, das ist für jeden persönlich eine Herausforderung. Ja. Die Zeiten des Wachstums sind in allen drei Bereichen aus meiner Sicht bei uns eher zu Ende. Wir versuchen unser Geschäft stabil zu halten, mit aber immer neuen Methoden, immer neuen kreativen Ideen. Das fordert schon viel, weil am Ende des Tages selten mehr rauskommt als im Jahr davor. Ja.
Was ich mir bei euch ja noch schwer vorstellen, oder was heißt schwer, also was ich mir als schwierig vorstellen kann, ist, dass ihr ja wiederum auch genau diese Mitarbeitenden finden müsst, die eben bereit und fähig sind, das zu tun, was du da gerade beschreibst. Und insbesondere, und da möchte ich dich mal mit so einer Außensicht konfrontieren, die du jetzt wahrscheinlich auch nicht das erste Mal gehört hast, aber das war ja auch meine erste Impression oder meine erste Idee, als ich mit dir zum ersten Mal gesprochen habe, wo ich sage, so Standortagentur, in Deutschland sagt man manchmal auch Wirtschaftsförderung, also das gibt's hier dann auch, so den Begriff, da denke ich immer sehr viel an an, ja, ich sag mal, managen, betreuen. Klar muss man sich mal an den einen oder anderen, ans Gebäude hier, ums Gebäude kümmern, um irgendeine Fläche kümmern, die frei geworden ist und groß in den Medien ist. Und da muss man natürlich mit der Politik da entsprechend umgehen. Aber das ist ein sehr bürokratisch konservativer Haufen, möchte ich mal sagen. Also so ist zumindest das Image eurer Branche sozusagen. Und wenn man dich jetzt erlebt, hört und wenn man auch das hört und sieht, und da werden wir ja heute noch tiefer eingehen, was ihr auch getan habt, dann denkt man so, das ist bei euch total, total anders. Woher kommt das, dass ihr da, also erstens, wie gesagt, wächst, zweitens, du da an der Spitze auch stehst und da, wie ich finde, eine ganz andere Persönlichkeit auch darstellst. Und drittens, dass ihr euch da so aufstellt, wie du das gerade beschreibst, weil, wie gesagt, das hört man normalerweise von coolen, hippen Startups, was du beschreibst, aber jetzt nicht von der Standortagentur Wirtschaftsförderung, wie sagt man nochmal den deutschen Begriff sozusagen. Also woher kommt das?
Also ich glaube, es gibt zwei Gründe dafür. Der eine ist, als ich begonnen habe, gab es ein Konzept auf dem Papier 2019, wo eine frühere Wirtschaftsministerin gesagt hat, wir wollen von einer alten, traditionellen Betriebsansiedlungsagentur zu einer modernen Standortagentur werden. Das war Vision, die war schön. Da waren 50 PowerPoint-Slides und ich habe mir gedacht, das klingt irgendwie nachvollziehbar, das möchte ich machen. Und ich glaube, das Erste war, dass wir tatsächlich es geschafft haben, dass wir diese Vision einer modernen Standortagentur, die drei Geschäftsbereiche in sich integriert, auch mit Synergien intern nutzt, und am Kunden orientiert ist, und das ist kein Schlagwort bei uns, sondern wie du es auch schön gesagt hast, das ist wirklich so. Ich glaube, es ist uns gelungen, gemeinsam mit dem Management-Team bei mir, dass wir das wirklich am Boden gebracht haben. Und vielleicht reden wir dann später nochmal, gibt es viele Hürden und Hindernisse. Und das Zweite ist, glaube ich, mein persönlicher Zugang. Ich habe es gesagt, wir sind eine GmbH im Eigentum der Republik, aber ich sage auch meinen Leuten, und so empfinde ich es, wir agieren wie ein privates Unternehmen. Ja, wir sind ein privater Dienstleister, und wenn uns die Leute nicht brauchen, dann kann ich die ganze Agentur vergessen, weil unser Vorteil ist, wir haben zwar ein Produkt, das wir schwer verändern können, nämlich den Standort und die Rahmenbedingungen, aber was der Unterschied sein muss, aus meiner Sicht, ist auch zu Agenturen in Deutschland oder der Schweiz, die ja vergleichbare Rahmenbedingungen haben und in Wahrheit was Ähnliches verkaufen wie wir, dass wir im persönlichen Gespräch noch besser sind und dass wir die Leute auf die 27. Förderung aufmerksam machen, an die sie selber nicht gedacht haben. Dass wir den Leuten auch am Samstag zu Mittag helfen, wenn sie ein Problem mit einer Rot-Weiß-Rot-Card haben. Dass wir im Jahr mittlerweile 5000 Rot-Weiß-Rot-Card-Verfahren, also Arbeitserlaubnisse für Österreich, abwickeln und das sozusagen nicht nur ganz oberflächlich, sondern wirklich in jedem Detail die Leute bei der Hand nehmen und sie nach Österreich bringen. Ich glaube, das muss der Unterschied sein. Und ich habe das Gott sei Dank auch von einigen deutschen Unternehmen schon gehört, dass die gesagt haben, so habe ich das noch nie erlebt, was sie machen. Also ich bring's am Punkt, wir sind nicht nur diejenigen, die dann am Ende mit der Politik beim Band durchschneiden von der Eröffnung stehen, von irgendeinem neuen Werk, sondern wir sind die, die ganz am Anfang schon da sind, wenn überhaupt noch nichts dasteht. Ja? Und da möchte ich meine Leute hinbringen, dass wir möglichst früh in Kontakt mit den Unternehmern kommen und den Fachkräften und die dann wirklich Schritt für Schritt begleiten, weil, und jetzt komme ich zum Punkt, unser Hauptgeschäft in der Zukunft wird wahrscheinlich die Weiterentwicklung und Expansion der Unternehmen in Österreich sein, weil die im Regelfall noch mehr Wertschöpfung bringen als eine Erstansiedelung von einem Unternehmer. Und wenn die Leute einmal gemerkt haben, dass wir nicht nur zum Band durchschneiden da sind, sondern wirklich das harte Geschäft machen, dann kommen sie wieder zu uns und dann können wir sie wieder begleiten. Und dann werden sie vielleicht auch eher in Österreich, oder wird das ein Argument sein, dass sie eher in Österreich wieder expandieren, weil sie sagen, da habe ich ja rundum Begleitung durch die ABA. Und das ist mein Ziel. Ja, und ich denke, diese Verwirklichung der Vision und dieses persönliche Engagement, das ich versuche vorzuleben und das meine Kolleginnen und Kollegen, glaube ich, wirklich auch sehr, sehr gut auch mit mir leben, das macht am Ende des Tages vielleicht dann den kleinen Unterschied aus.
Ja. Ich bleibe dabei, dass ich es relativ ungewöhnlich bis hin zu einzigartig, du hast vorhin auch über Einzigartigkeit schon gesprochen, das ist auch als einzigartig beschrieben, wie ihr tickt, agiert etc. Aber ich bleibe dabei, dass ich das eben außergewöhnlich finde. Und deswegen will ich noch einmal so ein bisschen reinpieksen. Jetzt haben wir so gehört, so woher das kam, auch wie das auch mit dir verbunden ist als Person. Was hat euch aber dahin getrieben, dass man überhaupt diese Vision gebraucht hat? Weil auch da muss ich nochmal so ein bisschen mit einem Vorurteil ankommen. Ich kenne jetzt solche Firmen wie euch oder sag ich mal Organisationen wie euch, das sind trotzdem oft auch welche, die reagieren, auch über die Politik gesteuert, auch relativ spät reagieren. Da ist es dann schon zu spät und dann sagt man, jetzt müssen wir irgendwie mal die Wirtschaftsförderung oder die Betriebsansiedlungs- oder die Standortagentur, you name it, jetzt müssen wir die mal ein bisschen revolutionieren, die ist so langsam wie auch immer und dann kommst du irgendwie um die Ecke und dann ist es manchmal auch so ein kurzes Alibi-Projekt. Also die Politik auch sagt, da gehen wir jetzt mal stärker rein, aber im Kern ändert sich nichts. Warum war das oder ist das notwendig, dass sich so eine Betriebsansiedlungsagentur, Standortagentur, meinetwegen auch in Österreich, in Wien spezifisch auch wandelt?
Also ich glaube, oft ist auch ein externer Schock sehr hilfreich. Und ich kann es nur sagen, 2019 war es eindeutig Covid. Wir konnten von heute auf morgen. Früher ist man auf eine Messe gefahren, ist 2 Tage auf einer Messe gestanden, hat dort Kundengespräche gehabt, ist wieder zurückgefahren, hat die Kunden nachbearbeitet. Klassisch, wir haben ein CRM-System, Lead, Kontakt, Verkaufschance, der Klassiker. Mit Covid war die Reisefreiheit nicht mehr da, wir konnten bestimmte Märkte gar nicht mehr bespielen. Wir haben, ich kann mich erinnern, am Freitag am Nachmittag beim Mediamarkt 30 Laptops gekauft und am Montag waren alle zu Hause, bis auf 3 Leute im Management. Und wir haben 2,5 Jahre in Wien hier, wunderschöner Blick auf die Oper, waren keine Touristen, es war niemand mehr da. Und wir mussten 25 oder 30 Leute in Fernbeziehung führen. Das war mal schwierig und wir konnten nirgends mehr hin. China war überhaupt 2,5 Jahre zu. Also das heißt, ich glaube, durch diesen externen Schock ist jedem bewusst geworden, wenn wir so weitermachen wie bisher, dann wird es kein Geschäft oder kaum mehr ein Geschäft geben. Und jetzt im Nachhinein betrachtet war das keine einfache Situation, aber es hat uns schon geholfen, diese Veränderung auch durch einen externen Schock leichter verständlich zu machen. Ja, also diese Vision war schön, zu sagen, wir sind von einer angestammten Betriebsansiedlungsagentur zu einer Standortagentur, werden wir. Aber dieser externe Schock hat uns schon auch zusammengeschweißt und hat es mir auch möglich gemacht, diese Vision verständlicher zu machen, warum wir das tun. Ja, also ich glaube auch, dass sozusagen jetzt diese schwierige Situation mit der Zollpolitik wieder neue Chancen betrifft. Wir schauen uns jetzt neue Märkte an in allen Bereichen. Wir sind einfach, wenn du von außen gefordert bist, reagierst du ganz anders. Jeder Mensch, glaube ich, ja. Ich sowieso, weil ich sowieso aktiv bin, aber ich glaube, jeder reagiert dann, jeder sieht die Notwendigkeit stärker, ja? Weil man darf nicht vergessen, das sind ja bei uns viele Kolleginnen seit 20, 25 Jahren dabei gewesen. Ja. Und auch für die war es ein Schock. Die FDI-Ströme, also die Foreign Direct Investment, sind zum Teil mit Covid um 45-50% in manchen Ländern eingebrochen. In Österreich hat man nicht so einen großen Einbruch, ja, weil wir relativ rasch reagiert haben. Aber das war ja ein dramatischer Geschäftseinbruch. Ich meine, stell dir vor, in einem Unternehmen brechen die Umsätze um 50% ein. Also da ist ja Feuer am Dach. Und bei uns, würde ich sagen, war im positiven Sinn Feuer am Dach. Und ich glaube, wir haben das einfach genutzt und haben alles neu aufgestellt. Wir haben alles digitalisiert. Das war früher stark eine Zettelwirtschaft. Aber mit Covid musste man digitalisieren. Ja? Also ich glaube, das hat schon sehr geholfen, ja, muss ich sagen. Und deshalb, wir haben vorher über Zufälle schon mal geredet. Ich glaube, oft kommt sowas zufällig. Und das hilft dann auch. Wenn man was Gutes draus macht, kann man das nutzen, glaube ich.
Ja, und das hört sich ja ganz danach an, als ob ihr da definitiv was Gutes draus gemacht habt. Und da würde ich jetzt nochmal in die nächste Frage reingehen, und zwar so ein bisschen in das Wie. Wie setzt ihr eure Strategie, eure Vision um? Wie kann ich mir das vorstellen? Was gibt's da für Elemente, Orientierungsrahmen, Modelle, Systeme etc.?
Also vielleicht zum einen, dieser Change-Prozess hat, glaube ich, drei Aspekte. Das ist, glaube ich, wichtig, davor noch zu betonen. Das eine ist der inhaltliche Prozess, dass wir ein völlig neues Geschäftsfeld dazu bekommen haben mit Work in Austria. Der zweite Aspekt ist ein organisatorischer. Wir mussten unsere Organisationsstruktur völlig umbauen, weil wir uns ja in 4 Jahren ungefähr verdoppelt haben von der Mitarbeiteranzahl und natürlich auch entsprechend mehr Budgets und mehr Aufgaben hat. Und der dritte Bereich ist ein kultureller. Da können wir dann später noch, wenn wir vielleicht über die Marke noch reden, noch näher drin kommen. Es ist einfach, wenn eine neue Vision, eine neue Strategie kommt, muss man auch kulturell mit dem ganzen Team intensiv arbeiten. Und wir haben gesagt, wir machen einmal einen Cut und schauen uns an, wie wird denn die ABA außen überhaupt gesehen? Und wer sind wir eigentlich? Wofür stehen wir eigentlich? Und wofür stehen wir auch nicht mehr? Ja? Und darauf aufbauend haben wir eine neue Vision gebaut, die da lautet, wir sind die Standortagentur der Republik, wir sind der Easy Access to Austria, also der Schlüssel zum Standort. Und wir haben dann den Slogan für uns bei den Werten als große Überschrift, We Simply Make It Easy, ist ein kleines Wortspiel, kann man zweideutig sehen, ja. Hat mir ganz gut gefallen, weil wir machen es einfach, also wir tun es einfach, aber wir machen es dem Kunden einfach. Ja? Also diese zwei Aspekte, dieses einfach, haben wir versucht, dann in eine Strategie zu gießen, in unsere Werte zu gießen und dann auch in die Markenarchitektur einfließen zu lassen. Und wir haben jetzt natürlich dahinter die Prozesse definiert. Wir haben jetzt ein modernes Managementsystem, wo es einen Aufsichtsrat gibt, eine Eigentümerversammlung, wo wir Reportings haben, monatliche Soll-Ist-Vergleiche, wo liegen wir im Plan? Wir haben eine klare Jahresplanung, die wir im Aufsichtsrat dann absegnen lassen. Wir haben einen Jahresbericht im Nachhinein. Das heißt, wir versuchen zu planen, dann die Planung immer wieder auch anzuschauen, ist die noch realistisch, aber dann auch danach zu sagen, was hat funktioniert und was hat nicht funktioniert. Also eigentlich auch da wieder, wie in einem privaten Unternehmen, wie man es halt macht. Und das, glaube ich, hat allen gut getan, weil es am Ende des Tages auch klar macht, haben wir unsere Ziele erreicht und wo haben wir unsere Ziele nicht erreicht. Und wenn wir unsere Ziele nicht erreichen oder auch übererfüllen, dann reden wir drüber. Ja, also ich habe schon vorher den Zufall erwähnt, ich bin immer auch fair und sage, ein gewisser Prozentsatz bei der Zielerreichung ist immer auch Zufall. Ja. Natürlich ist viel Planung und ist viel Arbeit dahinter, aber manchmal kommen einfach Dinge, die, wo wir ein Ziel auch nicht erreichen. Und für mich ist wichtiger, warum wir ein Ziel nicht erreichen, als ob wir das Ziel erreichen. Natürlich erreiche ich gern meine Ziele, ja. Aber ich glaube, das Warum ist eigentlich das wirklich Interessante, damit wir uns dann im Jahr darauf wieder neu aufstellen können in dem Bereich oder in dem Projekt.
Du hast jetzt schon, also erstmal super spannend, wie du das beschreibst und das ja, festigt ja nochmal das Bild, was wir jetzt auch schon von dir bekommen haben, wie außergewöhnlich ihr eben als besagte Standortagentur da auch agiert, mit welchen Feinheiten ihr da auch unterwegs seid. Ja, du hast jetzt auch über die Marke schon mal so ein bisschen andeutungsweise gesprochen. Für mich ist das, was du beschreibst, schon ganz, ganz viel Marke. Was ist jetzt noch in Richtung Marke passiert? Weil es hat sich auch im Erscheinungsbild auch einiges verändert etc. Und was würdest du dann noch ergänzen, was so die Markenthemen sozusagen aus deiner Sicht betreffen?
Also bei der Marke, wir hatten eine sehr intensive Markenwechsel. Beim EU-Beitritt war dann plötzlich die EU-Fahne und die Weltkugel. Also ich habe vorhin Coca-Cola erwähnt, das ist sozusagen eine schrittweise Markenentwicklung. Bei uns war das eine eher sprunghafte Entwicklung, würde ich mal sagen. Und wir haben uns dann eben zwei Dinge gefragt. Erstens haben wir eine Umfrage bei unseren wichtigsten Kunden und auch Stakeholdern, Kooperationspartnern gemacht, wie sie die ABA auch als Marke und im Erscheinungsbild sehen. Und dann haben wir uns gefragt, sind wir das eigentlich oder wollen wir das sein, wie uns unsere Kunden sehen? Und es ist verkürze jetzt rausgekommen, die ABA wird als Expertenorganisation gesehen, im positiven Sinn, aber die ABA wird etwas altbacken und genau wie du es beschrieben hast, also so dieser klassische Eindruck einer staatlichen Agentur, also waren wir durchaus auch so bekannt. Und wir haben dann gesagt, dieses Expertentum, müssen wir anreichern mit dem persönlichen Engagement und mit anderen Dingen. Und dieses Altbacken, an dem kann man ja arbeiten. Ja. Und ich glaube, das Altbacken ist immer einfacher, weil, und wir haben dann gesagt, wer sind wir eigentlich? Und haben gesagt, wir haben eine gewisse Herausforderung in der Marke, weil wir ja als eine Agentur auftreten wollen, aber drei Geschäftsbereiche haben, die unterschiedlich voneinander in unterschiedlichen Kundengruppen funktionieren müssen. Also wenn wir mit einem internationalen Streamer sprechen, ist dem Invest in Austria ziemlich egal, weil der will ein Filmprojekt in Österreich umsetzen. Das heißt, da steht Film in Austria im Mittelpunkt. Eine internationale Forscherin aus Kanada interessiert relativ weniger Filmprojekt, sondern die möchte Work in Austria Services. Das heißt, das Logo symbolisiert diesen Kompromiss in der Marke, dass wir eine moderne Visualisierung der ABA gemacht haben, aber daneben gibt's Invest, Work und Film. Und darunter gibt's dann noch Easy Access to Austria, damit wir auch mit transportieren, wofür wir eigentlich stehen. Und diese Mischung macht's möglich, dass man zum Beispiel durch eine Hervorhebung von einem der drei Schriftzügen ganz einfach auf Social Media den einen Teil hervorheben kann. Ja, und wir haben ein klares CI geschaffen, wo wir sagen, wir sind zwar eine Standardagentur, aber jedes Service in einem Geschäftsbereich muss unabhängig vom anderen Geschäftsbereich oder von einem anderen Service in einem anderen Geschäftsbereich funktionieren. Und das war die Idee und ich glaube, das ist ganz gut gelungen, weil die Kunden immer den speziellen Geschäftsbereich im Auge haben, aber insgesamt kommunizieren wir die ABA als Standortagentur. Und durch die Synergieeffekte, zum Beispiel wenn ein internationales Unternehmen nach Österreich kommt und viele Mitarbeitende mitnimmt, dann hilft Work in Austria bei Rot-Weiß-Rot-Kartenverfahren oder bei anderen Themen, die die Fachkräfte haben, die mitkommen mit dem Unternehmer. Ja? Und dadurch ergibt sich automatisch dann eine Überschneidung, aber bei jeder Kundengruppe steht natürlich immer ein Geschäftsbereich im Vordergrund. Und dann gibt's innerhalb der Geschäftsbereiche noch viele Spezialzielgruppen. Also die Marke muss sozusagen in wahrscheinlich bei 10 bis 15 verschiedenen Zielgruppen funktionieren. Bei Auslandsösterreicherinnen genauso wie bei internationalen Studierenden, die wir ansprechen. Also die Marke muss viel können. Deshalb ist es auch, sage ich auch, ganz offen ein Kompromiss. Ja, aber ich glaube, der Kompromiss ist ganz gut gelungen.
Ja. Ja, das würde ich mal gerne aufnehmen, weil das, was ihr ja gemacht habt, ist ja eigentlich so, wie man so schön sagt, die Quadratur des Kreises, weil ihr müsst ja auf der einen Seite eben diese Gemeinsamkeit irgendwie hervorheben, dass ihr eine einigermaßen große Standortagentur seid, dass ihr eben die unterschiedlichen Geschäftsfelder habt. Und das möchte man ja irgendwie auch zeigen, weil der Nicht-Kompromiss wäre ja gewesen, jeder tritt mit seiner eigenen Entität sozusagen auf und die drei Mitarbeitenden aus Film haben ihre eigenen Auftritt und sind meinetwegen grün und die anderen sind gelb und die anderen sind blau und so weiter. Ne? So Geschichten gibt's ja auch. Und jetzt habt ihr eben gesagt, ihr wollt so eine Einheit schaffen, aber gleichzeitig wiederum die Spezifik in jedem Geschäftsfeld und vor jeder Zielgruppe auch wieder spielen können und müsst ihr auch zum Beispiel im Social Media Marketing in irgendwelchen Kontaktpunkten müsst ihr dann trotzdem auch wieder spezifisch auftreten und das, was wie du es beschreibst, wirkt das sehr, sehr smart und sehr, sehr dynamisch, wie man eben heutzutage gerne auch in der Markenführung sagt, dass du eben so ein dynamisches CI eigentlich hast, was sich eben immer wieder auch anpassen lässt und was eben ja genau diesen, du nennst es Kompromiss, aber eben genau diesen Balanceakt ja managt oder hinbekommt zwischen Einheit, aber gleichzeitig auch Spezifik und Eigenständigkeit da, wo es eben auch notwendig ist. Das finde ich auf der CI-Ebene schon mal total, total spannend und sehr gelungen, so aus der Ferne und so, wie du es auch beschreibst. Also eine sehr, sehr smarte Lösung. Was mich dann wiederum ja auch aus unserer Perspektive interessiert und auch unsere Hörerinnen und Hörer, wie sieht diese Mechanik, dieses System denn nach innen eigentlich aus? Weil, wie gesagt, das eine ist CI nach außen, aber wie spielt ihr das innen? Wie managt ihr das innen, dieses Zusammenspiel zwischen eine gemeinsame Gruppe, eine Einheit, eine GmbH, aber gleichzeitig müssen wir eben zwischen Kate Winslet und der Kanada-Forscherin und weiß ich nicht, eben dem Unternehmen aus den USA, den ihr vielleicht zur Ansiedlung in Wien oder in Österreich helfen wollt, die müsst ihr alle irgendwie unter einen Hut bekommen. Also wie managt ihr das nach innen?
Das ist eine sehr gute Frage, war eine der größten Herausforderungen. Ich glaube, es gibt mehrere Erfolgsfaktoren. Das eine ist, die Corporate-Abteilungen müssen sehr, sehr bereichsübergreifend denken. Also wir haben eine relativ große Kommunikationsabteilung für unsere Größe und die Kommunikationsabteilung hat eine genaue Analyse gemacht der Zielgruppen, der Botschaften an die Zielgruppen und es gibt bei uns sozusagen ein Dokument, ich würde es fast als Bibel bezeichnen, wo jeder Mitarbeitende bei uns genau weiß, was ist die Zielgruppe, in welchem Geschäftsbereich, was sind die Hauptbotschaften, was sind die Hauptargumente. Und das muss quasi jeder im Schlaf können. Und diesen Überblick, wo was sinnvoll ist, jetzt auch Kanal in den verschiedenen Kanälen, Kommunikationskanälen, dieses Know-how muss die Kommunikationsabteilung liefern. Deshalb ist die Kommunikationsabteilung organisatorisch direkt bei mir angesiedelt, weil es immer eine Grundsatzentscheidung ist, wie wir da kommunizieren. Ja? Und ich glaube, das ist das eine und genauso muss es in allem anderen sein. Es ist alles vereinheitlicht, HR, Rechnungswesen. Es gibt nicht für unterschiedliche Geschäftsbereiche, unterschiedliche, ich weiß nicht, Dienstverträge, ich sage jetzt irgendwas. Und auch, und das geht bis zu Wissen teilen. Wir haben jetzt unser Wissensmanagement neu aufgestellt, haben einen SharePoint, wo alle Mitarbeitenden, Ausnahme vertrauliche Dokumente natürlich, auf alle Dokumente zugreifen können, gemeinsam Dokumente bearbeiten können, weil wir den Kolleginnen und Kollegen natürlich ständig sagen müssen, liebe Leute, denkt bei jedem Case, der reinkommt, welche anderen Bereiche könnten theoretisch auch ein Projekt daraus schaffen? Ja, also jetzt Beispiel, es gibt jetzt einige Ansiedelungen im Filmbereich, weil Filmdienstleister durch die tolle Förderung in Österreich nach Österreich kommen. Das ist sozusagen ein Filmprojekt, aber wenn es eine Ansiedlung wird, wird es ein Investprojekt. Und Nein. Das heißt, alle Mitarbeiter müssen im Mindset haben, Achtung, das könnte auch für einen anderen Geschäftsbereich ein Projekt sein. Und damit bist du natürlich am Ende bei einem komplett geschäftsbereichsübergreifenden Denken. Deshalb haben wir zum Beispiel besondere Initiativen gesetzt, dass man Projekte forciert, die mehrere Geschäftsbereiche betreffen und da die Kolleginnen und Kollegen immer auffordern, sich dort zu engagieren. Wir haben dann noch eine Kleinigkeit, wir haben den zweiten und den vierten Stock und das ist auch eine kleine Barriere. Also da haben wir dann auch gesagt, und im zweiten Stock sitzt Invest und die Geschäftsleitung und im vierten die anderen Bereiche. Also und so Kleinigkeiten spielen auch im täglichen Leben mit. Das heißt, wir haben dann versucht, Initiativen zu starten, Verbindung zweiter und vierter Stock, aber nicht mit dem Hintergrund, dass der zweite und vierte Stock zusammenwachsen soll, sondern dass die Geschäftsbereiche einfach auch täglich sich treffen, weil sonst gehst du nicht zwei Stockwerke höher, ja, wenn du nicht musst zum Beispiel. Ja. Also ich glaube, es muss einfach jeder jeden Tag bei jedem Projekt die anderen mitdenken. Und das ist in erster Linie eine kulturelle Frage, glaube ich. Ja. Und die Prozesse im Hintergrund und deshalb Digitalisierung müssen das natürlich unterstützen, weil wenn ich gemeinsam kein Dokument bearbeiten kann, ja, dann werde ich niemand einladen dazu. Ja, wir haben sehr, sehr viel in Kommunikationskanäle in interne investiert. Wir haben relativ klar gesagt, wie wir uns die Kommunikation intern vorstellen, auch über welche Kanäle wir kommunizieren, wo New News gepostet werden, aber wo man Freigaben bekommt. Also ich glaube, die Prozessarchitektur im Hintergrund ist mindestens genauso wichtig wie das Mindset letztendlich. Weil das Mindset allein ist nett, dann hat jeder die Idee, aber wenn er die Tools dazu nicht hat, dann setzt das nicht um. Also ich glaube, man braucht beides, die technische Infrastruktur und die Veränderung im Kopf.
Super, super spannend. Du hast vorhin auch schon von dem Zusammenspiel zwischen, oder ich habe es, glaube ich, für mich so interpretiert, zwischen Stabilität und Agilität gesprochen. Also du hast es, glaube ich, in anderen Worten ausgedrückt, aber du hast eben gesagt, und da habe ich sofort dann an den Begriff gedacht, in den wir auch vor 10 Jahren mal stärker geprägt haben, nämlich das Thema Markenresilienz, was eben beschreibt, du musst auf der einen Seite eine stabile Grundlage haben, also du musst ganz genau wissen, wie du wann agierst. Das ist so Prozesssicherheit, das ist zum Beispiel ein Thema, was da natürlich hilft. Aber du musst auch jederzeit agil in der Lage sein, eben neue Strömungen, neue Entwicklungen auch zu beantworten oder auch entsprechend darauf zu reagieren. Und du hast dann da schon von so einem Jofix am Montag gesprochen, aber das würde mich auch nochmal so ein bisschen organisatorisch, kulturell und auch praktisch interessieren. Wie geht ihr mit diesem Thema, eben, ich nenne es Resilienz, du hast es, glaube ich, irgendwie vorhin so in Richtung Stabilität, Agilität übertragen. Wie geht ihr damit um, beziehungsweise wie managt ihr das in der Praxis? Also wie kann ich mir das vorstellen, dass ihr da jede Woche auch dafür sorgt, ey, da passiert wieder etwas, wir müssen wieder reagieren, da ist ein neuer Einfluss da, etc.?
Also ich glaube, das eine ist, dass man eben durch gewisse Fixpunkte in der Woche, wo man sagt, also ich bin ein Fan wirklich von einigen wenigen, aber gut getimten Sure-Fixes. Also wir haben so eine, ich würde sagen, fast eine herunterskalierte Sure-Fix-Reihe, wo wir am Montag beginnen mit unserem Management-Sure-Fix, dann geht's in die Geschäftsbereichs-Sure-Fixe, Kommunikation, Invest, Work, Film. Ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, neben der digitalen Kommunikation gewisse Dinge auch persönlich zu kommunizieren. Und persönlich meine ich jetzt durchaus auch über einen Podcast zum Beispiel oder in einem Teams-Meeting. Aber die Leute müssen das Gefühl haben, dass sie am Laufenden gehalten werden, was da draußen passiert. Weil unsere Themen stehen ja, das ist ja unsere besondere Herausforderung, jeden Tag in der Zeitung. Also wenn ich die Wirtschaftsseite einer österreichischen oder deutschen Wirtschaftszeitung aufschlage, dann denken sich wahrscheinlich 20 Leute bei mir, aha, das ist jetzt in Österreich passiert. Und wenn das relevant für die ABA ist, dann sollte man eigentlich seitens des Managements was kommunizieren, egal ob das jetzt realisierte Projekte sind. Also es ist eine ständige Kommunikationsaufgabe, glaube ich. Und die zweite Herausforderung ist, ich vergleiche es jetzt mit dem Autofahren, ich darf halt nicht ständig in einer 30er-Zone 30 fahren und dann gleich auf 180 raufgehen, sondern ich muss dosiert Veränderungen auch kommunizieren. Also Beispiel aktuelles, was uns sehr umtreibt, ist die KI. Wir haben vor 1,5 Jahren begonnen mit einer internen KI-Arbeitsgruppe und haben jetzt nicht gesagt, hurra, jeder beschäftigt sich mit KI, wir machen jetzt gleich ein Chatbot, wo wir mit unseren Kunden kommunizieren, weil das hätte alle überfordert und hätte auch technisch wahrscheinlich den einen oder anderen Fallstrick gehabt, sondern wir haben gesagt, wir schauen uns jetzt mal an, gemeinsam mit allen Mitarbeitenden, welche Use Cases, die uns helfen, effizienter zu werden und dem Kunden nutzen, gibt's überhaupt in der ABA. Und da haben wir jetzt eine Handvoll definiert und da arbeiten wir diese Use Cases jetzt ab, so dass jeder Mitarbeitende versteht, warum wir KI einsetzen, nämlich am Ende soll es ihm Zeit sparen und einen Fokus auf andere Aufgaben, nämlich komplexere Aufgaben bieten. Also das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel, so wie wir es versuchen, nämlich ständig was zu verändern, aber nicht in Höchstgeschwindigkeit. Ja? Also wir fahren da nicht mit dem Shinkansen durch die Gegend, sondern wir schauen mal, wo wir hinfahren und dann fahren wir los. Und dann können wir auch mal adaptieren und sagen, das war jetzt vielleicht eine Sackgasse, aus der Sackgasse müssen wir wieder zurück und wir biegen rechts oder links anders ab. Ja. Also, aber das ist, glaube ich, das kriegt man nur dann raus, wenn man ständig in Kontakt mit den Leuten ist. Ja. Und das ist ganz egal, ob das ein Teams-Meeting oder ein persönliches ist. Wir haben zum Beispiel auch natürlich Homeoffice-Regelungen, sehr großzügige, aber wir haben bestimmte Meetings, die wir nur mit persönlicher Anwesenheit machen, weil wir glauben, dass in gewissen Situationen der persönliche Austausch nicht nur über den Bildschirm, sondern im Büro einfach wichtig ist. Ja. Also das heißt, man muss da auch irgendwie immer reinhören und schauen, wie ist gerade die Stimmung, wo ist man vielleicht ein bisschen zu schnell gewesen. Also vielleicht nur abschließend, wenn ich was anders machen würde in diesem Change-Prozess, dann vielleicht, dass ich nicht so viele Projekte gleichzeitig starten würde und stärker priorisieren würde und schrittweise vorgehen. Ich glaube, dass ich am Anfang aufgrund meiner Aktivität vielleicht manche Leute auch ein bisschen überfordert habe. Ja.
Auch interessante Selbstreflexion, aber ich finde dein Bild da sehr schön oder kann es mir gut vorstellen. Das heißt, also ihr sagt, ihr setzt euch mal zumindest ins Auto, ihr fahrt schon mal los mit einer konstanten Geschwindigkeit, schaut eben rechts und links, was da sozusagen passiert, sich tut etc., welche Einflüsse da auch mal wieder kommen und ihr seid jederzeit in der Lage, mal zu bremsen oder auch zu beschleunigen, rechts abzubiegen oder auch mal zu sehen, ja, also das Auto kommt hier nicht voran, wir müssen komplett stoppen oder wie du gesagt hast, das ist halt einfach eine Sackgasse, finde ich ein gutes Bild, weil es auch wiederum nochmal beschreibt, was ja vielen Unternehmen auch gerade nochmal Thema Vorurteil auch in eurem Beritt ja auch oftmals schwerfällt, nämlich so, eben ja, in Gang zu kommen. Und da wird dann erstmal diskutiert, wollen wir ein Projekt machen, wie machen wir das Projekt, dann wird da groß gegründet, gestartet etc. Und das dauert dann allein schon 2 Jahre und dann ist der Zug aber schon abgefahren. Und da bin ich dann auch ein Fan davon, eben dieses Beobachten, dann das Reagieren und das agile Reagieren dann da eben auch mit reinzubringen. Je nachdem, welcher Einfluss, welche Strömung da vielleicht auch neu hinzugekommen ist. Aber wie gesagt, viele tun sich meiner Meinung nach oftmals eben damit schwer, überhaupt mit etwas zu starten. Und da passt dann, glaube ich, deine Metapher, dein Bild ganz gut dazu. Vielleicht abschließend so, und dann möchte ich ganz kurz nochmal in die Zukunft schauen mit dir. Welche Rolle spielt Marke da bei dir auch ganz persönlich? Also was ist Marke für ein Instrument für dich? Was bedeutet es für dich und wie hilft es dir auch bei dem, was du gerade da beschreibst?
Also für mich ist es vielleicht zum Hintergrund, wir sind in einer spezifischen Markensituation, wo wir ja eigentlich, ich habe es am Eingangs gesagt, Vertriebs- und Kommunikationsorganisation der Republik sind, eigentlich so ein bisschen im Zwiespalt. Wir sind von der Konstruktion her eine GmbH, aber wir sind eine staatliche GmbH. Und wir müssen ja dieses staatliche Touch, der hilft ja in vielen Ländern auch in der Kommunikation, weil in gewissen Ländern sozusagen eine staatliche Agentur ein besseres Standing hat als eine nur private Agentur, also vor allem im Recruiting zum Beispiel. Ja. Und da ist, glaube ich, hilft mir die Marke insofern, die einen modernen Touch hat, also jetzt nicht, ich sage es jetzt in Österreich, den Republiksadler im Wappen hat, aber trotzdem sozusagen diesen öffentlichen Auftrag hat von der Republik. Das heißt, für mich ist die Marke eigentlich ein Instrument, wo ich die Vorteile des öffentlichen Status mit einer modernen, vielleicht auch spannenden und hippen Marke verbinden kann. Kleines Beispiel, wir haben mit Influencern das erste Mal gearbeitet bei Work in Austria und haben da auf spielerische Weise die Leute angesprochen. Und das war ein Risiko, wir waren uns dem allen bewusst, aber es hat, sage ich mal, voll eingeschlagen. Ja? Also wir haben plötzlich über Nacht 2500 E-Mails aus dem Land bekommen, wo wir das ausgespielt haben. Und das waren ausschließlich positive Reaktionen. Aber das war mit sehr viel Witz gemacht. Aber das ist natürlich immer eine Gratwanderung, wie privat und ich sage es jetzt überspitzt, wie sexy bin ich als öffentliche Organisation. Ja? Und da hilft mir die Marke schon, da hilft mir ein modernes Look and Feel, aber immer sozusagen mit dem Hauch der Seriosität auch einer öffentlichen Agentur. Also das muss man, glaube ich, verbinden. Und das ist für mich das Entscheidende eigentlich. Ja. Und so sehe ich die Marke. Und ich glaube, ich habe es schon eingangs gesagt, die Argumente dahinter sind ja in den modernen Industriestaaten alle ähnlich, warum die Leute zu uns kommen sollen. Ja. Und da hilft dann vielleicht doch die Aufmerksamkeit, die man durch eine Marke schafft, wo man sich vielleicht abhebt gegenüber anderen Agenturen. Wir stellen fest, dass uns das manchmal ganz gut gelingt, wo die Leute einfach aufgrund eines Influencer-Videos oder einer gelungenen Kampagne dann doch auf uns aufmerksam werden, die früher überhaupt nicht an uns gedacht haben. Ja.
Das ist ja auch nochmal eine schöne Anekdote, weil das so ein weiterer Balanceakt ist, wie ich finde. Du hast ja vorhin schon einen beschrieben, wo es um das Thema, Einheit und Individualität der jeweiligen Geschäftsbereiche eben auch ging. Aber das ist jetzt für mich wieder so ein Balanceakt, weil du auf der einen Seite diese Seriosität ausstrahlen musst, die man eben braucht als Agentur in eurem Bereich, aber gleichzeitig natürlich auch so einen moderner Anstrich auch helfen kann dabei, wie du sagst, auf der einen Seite Aufmerksamkeit zu kreieren, auch Attraktion zu kreieren, dass eben Leute natürlich auch mit euch in Kontakt treten und ihr auch wiederum auch die Möglichkeit habt, auch mal tonalitätstechnisch etwas freudvoller, jovialer etc. sozusagen aufzutreten. Das finde ich auch sehr interessant, dass eben ja also dieser Markenausdruck, also auch da die CI, aber natürlich auch die ganze Verkörperung nach innen, die du ja auch wunderbar beschrieben hast, die dabei helfen kann, eben ja entsprechend auch mal agiler und ein bisschen ungewöhnlicher auch zu kommunizieren. Finde ich auch hochspannend, also weiterer Balanceakt, wie ich finde. Wenn wir mal über Balanceakte sprechen, versuchen eine Überleitung in Richtung Zukunft zu machen. Und das wäre so für mich auch das letzte Kapitel zum Abschluss. Wie sieht für dich die Zukunft sozusagen aus? Und um es ein bisschen spezifischer zu machen, ja, was werden eure zukünftigen Herausforderungen auch sein bei der ABA?
Also ich glaube, der erste Punkt ist, wir müssen uns noch stärker, wir haben den Schwenk jetzt schon gemacht, aber wir müssen uns in Zukunft noch stärker von Quantität zu mehr Qualität verschieben. Wir sehen einfach, dass wir nicht alles machen können. Ja, wir haben nach wie vor natürlich den Auftrag, alle Unternehmen, alle Fachkräfte zu servicieren. Aber unsere Strategie ist, dass wir immer stärkere Schwerpunkte setzen. Einerseits, was die Länder betrifft, wo wir proaktiv tätig sind, sowohl was Investitionen, Unternehmen betrifft, als auch was Fachkräfte betrifft. Und andererseits auch inhaltlicher Natur. Wir können nicht unsere Budgets auf sämtliche Schwerpunkte verteilen. Wir sind immer stärker gezwungen, auf bestimmte Teilbereiche zu setzen. Es sind einerseits Branchen, Zukunftsbranchen. Das ist einerseits bestimmte Aktivitäten, die wir forcieren wollen. Also da geht es einfach sehr stark in Richtung, dass wir noch stärker Fokusländer priorisieren, noch stärker bestimmte Branchen priorisieren, wie zum Beispiel der gesamte Life Science Sektor, der gesamte ICT Sektor und darunter gehen ins Thema Quantentechnologie, autonomes Fahren und solche Dinge. Also da wird es in Zukunft noch mehr Spezialisierung geben müssen aus meiner Sicht, weil wir uns dadurch größere Projekte und mehr Wertschöpfung erwarten in Österreich. Ne? Das zweite Thema ist, glaube ich, dass wir die große Herausforderung haben, in der Beratung einen guten Mix aus KI-unterstützter Beratung, digitaler Beratung und persönlicher Beratung zu schaffen. Wir werden in der Zukunft, das ist meine Prognose, die wesentlichsten Kunden nach wie vor sehr, sehr persönlich beraten, aber wir werden versuchen müssen, jeden Beratungsprozess mit digitalen Services zu verbinden und KI-unterstützt auch ablaufen zu lassen, gewisse Dinge. So wie wir es heute schon mit einem Transkript, einem Protokoll machen von einer Teamsitzung. Das ist der Anfang, aber in Zukunft, wir arbeiten an noch stärkerer Standardisierung der Antworten und wir haben derzeit noch die Philosophie, dass wir alle persönlich, also per E-Mail oder jemand persönlich kommuniziert mit dem Kunden. Das wird möglicherweise in 3-4 Jahren nicht mehr so sein, wo wir dann sagen, bestimmte Antworten gibt es dann ausschließlich KI generiert. Ja, aber diesen Schritt werden wir auch machen. Ja, und das Dritte ist, dass wir gezwungen sein werden, aufgrund der Situation in dieser Welt rasch zu reagieren. Vielleicht, wir haben über die USA kurz gesprochen. Wir sehen die Situation auch als Chance. Zwei Beispiele. Wir haben jetzt eine Initiative, wo wir US-amerikanische Forscherinnen und Forscher ansprechen, um die zu überzeugen, dass sie sich vielleicht überlegen, nach Österreich zu übersiedeln, um hier beim Unternehmen zu arbeiten, in einer Forschungseinrichtung oder vielleicht an einer Universität zu forschen, weil in den USA die Situation so ist, wie sie ist, weil Budgets gestrichen werden, weil einfach viele Leute sagen, sie überlegen einen Ortswechsel und auch einen Arbeitswechsel. Also da müssen wir, glaube ich, in Zukunft noch viel kurzfristiger reagieren, da müssen wir schnell sein. Ich glaube, da sind wir schon ganz gut, aber die Chancen gilt es relativ rasch zu entdecken für uns. Ja, weil da gibt es immer ein gewisses Zeitfenster, das sich dann wahrscheinlich langsam wieder schließt, wenn der Trend wieder in eine andere Richtung geht. Also einerseits langfristige Strategie, andererseits kurzfristiges Agieren wird, glaube ich, immer wichtiger sein. Also wir müssen kreativ sein, schnell reagieren mit einer kleinen Strategie im Hintergrund.
Sehr nachvollziehbar. Kann sein, dass es nochmal was aufmacht, aber die Frage will ich doch noch kurz stellen. Die habe ich vielleicht vorne ein bisschen liegen lassen. Ihr seid ja, wie du gesagt hast, trotzdem, wie hast du beschrieben, sozusagen Eigentümer ist die Republik, wenn du so hast, glaube ich, beschrieben. Damit seid ihr natürlich auch immer abhängig auch von der entsprechenden Politik in dem Moment. Und auch in der Politik tut sich ja immer wieder einiges. Da gibt's ja auch Links-Rechts-Wechsel, meine ich jetzt gar nicht politischer Natur, sondern einfach so auch, was die sozusagen Philosophien und Richtungen eben angeht. Und da stelle ich mir die Frage, Was bedeutet das für euch als Agentur? Wie sehr seid ihr dem auch ausgeliefert, eben ja auch entsprechende Wechsel da mitzumachen sozusagen? Oder seid ihr aufgrund eures aktuellen Erfolgs, auch aufgrund eurer Resilienz, auch in der Marke, da so ein bisschen gefeit vor, dass ihr sagt, ja, wir werden da gar nicht so sehr berührt und können da eigentlich unseren Stiefel auch durchziehen. Da müssen wir sicherlich immer mal ein bisschen adaptieren etc. Da gibt es sicherlich mal den ein oder andere Hinweis, aber trotzdem sind wir relativ stabil da eigentlich.
Also zwei Punkte. Erstens, wir sind Gott sei Dank sehr stabil, aber zweitens, wir sind natürlich eine ausgelagerte Gesellschaft der Republik und deshalb ist natürlich für uns hochrelevant, was das politische Programm der Regierung ist. Und deshalb bin ich sehr froh, dass aktuell die österreichische Bundesregierung an einer Industriestrategie arbeitet, wo wir auch sehr, sehr intensiv eingebunden sind. Und wir sehen uns ja nicht nur als Beraterinnen und Berater unserer Kunden, sondern auch als Berater der Republik. Was ist der Hintergedanke? Der Hintergedanke ist, dass meine Leute und ich ja jeden Tag am Kunden, an der Kundin erfahren, was die Themen sind von einem Unternehmen in Österreich, von einer Fachkraft, die nach Österreich will oder einer Filmproduktion. Also wir wissen relativ genau, wo drückt der Schuh, wo sind die Vorteile, wo könnte man noch was nachschärfen. Und deshalb habe ich auch in unserer Strategie ganz klar den Fokus, dass wir unser Wissen, das wir durch unsere tägliche Beratungsleistung letztendlich erwerben, nicht nur bei uns sammeln und uns freuen, dass wir so viel wissen, sondern dass wir das an die Politik weiterspielen. Und deshalb ist ein Prozess, wo eine neue Industriestrategie jetzt bei uns, vor allem federführend im Wirtschaftsministerium, erarbeitet wird, für uns natürlich ein wirklich guter Anlass, auch das, wo wir sagen, da könnten wir noch besser werden, und das gibt's immer, ja, jedes Land kann besser werden, das auch einbringen, und das tun wir. Das heißt, wir sind nicht nur für unsere Kunden da, sondern wir sind auch, ich sage mal, haben eine gewisse Beratungsrolle, auch vor allem für unseren Eigentümer, aber generell, wir wollen einfach mitreden bei den Dingen, um letztendlich unser Produkt zu optimieren, weil wenn die Rahmenbedingungen besser werden, wird unser Produkt besser, und so können wir indirekt auch unser Produkt verbessern, was wir ja als öffentliche GmbH sonst nicht können, weil das ja das Parlament die Rahmenbedingungen schafft. Aber das ist auch, das habe ich auch meinen Leuten gesagt, das ist auch befriedigender, wenn wir einen gewissen Einfluss auf unser Produkt haben, weil sonst ist man ja ohnmächtig als Unternehmen, wenn man sagt, naja, wir haben eh das Produkt, das uns jemand anderer vorgibt. So haben wir die Chance, unser Produkt mitzugestalten. Das ist vor allem für mich natürlich als Geschäftsführer sehr interessant, weil ich damit natürlich auch an gewissen Schrauben mitdrehen kann, wo meine Leute dann ein zusätzliches Argument haben, wenn, weiß ich nicht, irgendeine Investitionserleichterung oder eine Verbesserung in einem Rot-Weiß-Rot-Card-Verfahren erreicht wird oder eine tolle Förderung für Filmprojekte da ist. Ja. Also ich glaube, das ist auch vielleicht nur abschließend, was ich noch vergessen habe, das ist auch der Hauptgrund, warum die Leute gern bei uns arbeiten. Viele Mitarbeitende sagen mir, der Hauptgrund ist, dass wir eine sinnstiftende Tätigkeit für das Land machen. Ja, wir holen Wertschöpfung ins Land, damit die Systeme besser finanziert werden am Ende des Tages. Weil die Unternehmen zahlen Steuern, Sozialversicherungsabgaben, die Fachkräfte zahlen Steuern, Sozialversicherungsabgabe und die internationalen Filmprojekte bringen auch Geld ins Land. Und darum geht's. Ja. Und deshalb ist, glaube ich, auch die Motivation bei uns sehr hoch, weil man ja am Ende des Tages was Sinnvolles für das Land tut. Ja. Und das ist ganz schön, finde ich, immer zu hören, auch bei uns in Besprechungen, wo die Leute dann sagen, mir taugt der Job, weil ich mache was Gescheites, wie man auf gut Österreichisch sagt.
Aber das finde ich nochmal super spannend, wie du das beschreibst, weil eigentlich schaffst du dir deine Stabilität dadurch, dass du agierst. Weil das habe ich jetzt gerade rausgehört. Dadurch, dass ihr auch nicht wartet darauf, was die Politik euch vorsagt, sondern ihr ein Stück weit selber versucht, da auch die richtigen Weichen auch zu stellen und wie du beschrieben hast, dann auch das Produkt eben vor dem Hintergrund auch selber anzupassen. Und wie gesagt, ich würde es mit der Überschrift mit der Überschrift betiteln: Derjenige, der agiert und nicht reagiert, der bekommt sozusagen auch Stabilität in diesen unsicheren Zeiten, in diesen herausfordernden Zeiten. Das lerne ich jetzt gerade sehr, sehr schön von dem, wie du es beschreibst. Und ja, finde ich eigentlich eine wunderbaren Abschluss sozusagen für unser tolles Gespräch. Weil ich zum Abschluss noch sagen möchte, was super zu deinem Einwortwert vom Anfang passt, zum Thema aktiv. Du bist aktiv, passt auch dieses Thema agieren, weil das ist so das andere, was ich jetzt sehr stark rausgehört habe. Und da trifft sich, glaube ich, deine persönliche oder deine sozusagen Personal Brand auch mit der Brand von euch, von der ABA zusammen. Weil, wie gesagt, das höre ich jetzt ganz stark raus. Ihr agiert, wie ich ein paar Mal schon beschrieben habe, auch ungewöhnlicherweise manchmal für die Zunft, in der ihr sozusagen unterwegs seid. Und das passt, glaube ich, sehr schön auch zu deinem eigenen Einwortwert. In dem Sinne, René, ganz, ganz herzlichen Dank für diesen wunderbaren Einblick und diesen überraschenden Ausflug in die eigentlich eher, wie du selber auch gesagt hast, angestaubte Ansiedlungsgeschichten und auch in so ein bisschen das, was vorurteilstechnisch, glaube ich, so steht, wie ich es auch vorher beschrieben habe. Vielen Dank für diesen Ausflug.
Ich sage vielen Dank, Colin. Hat mir großen Spaß gemacht. Dankeschön.
Und dann alles Gute, René. Macht's gut, liebe Hörerinnen und Hörer. Bis bald.